Schön, euch zu sehen. Schön, mit euch hier heute Morgen zu sein. Wir wollen heute weitergehen in einer Predigtreihe, die wir letzte Woche gestartet haben zum Thema Beziehung wagen. Und das ist ein Motto, was wir ein starkes Empfinden hatten auf der Gemeindeleitungsklausur im letzten Jahr schon, dass das irgendwie für uns in diesem Jahr dran ist mit ganz, ganz vielen Aspekten. Zuallererst natürlich Beziehung wagen mit Gott, unserem Vater, aber natürlich auch darüber hinaus Beziehung wagen im Miteinander, in der Gemeinschaft, miteinander auf dem Weg. Und letztes Mal ging es ganz persönlich um unser Herz und wie wir mit unserem Herzen umgehen können und dass wir, auch wenn ein Herz manchmal leidet und wenn Verletzungen passieren, damit zu Gott gehen können und wir von Gott ein neues, fleischernes Herz geschenkt bekommen. Heute wollen wir auch einen Schritt weitergehen und uns das Thema anschauen, Beziehung wagen. Warum lohnt sich das? Warum lohnt sich das, miteinander unterwegs zu sein? Und ich habe kurz überlegt, was ist der Vorteil, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern mit mehreren Personen? Und als allererstes, muss ich mich entschuldigen, ist mir ein Beispiel von meiner Frau eingefallen. Als wir noch nicht verheiratet waren, wie sie mir gezeigt hat, was es bedeutet, wirklich miteinander unterwegs zu sein. Und zwar war das gegen Ende meines Theologiestudiums und das war für mich keine leichte Zeit. Gerade die letzten 2 Jahre im Studium hat man so unglaublich viel gelesen und Hausarbeiten geschrieben. Und es war wirklich eine Herausforderung, immer unter Zeitdruck, noch eine Buchrezension, noch eine Exegese über und übersetzt doch mal, im letzten Jahr haben wir durch das Jona-Buch Hebräisch übersetzt und ich und Sprachenleute, das ist eine Katastrophe gewesen. Und gegen Ende des Studiums hat mich echt so eine Müdigkeit erfasst und ich hatte echt eine kleine Blockade, so eine Schreibblockade. Also wir mussten wirklich viel schreiben, viel abgeben und ich konnte mich auch gut in Themen hineinarbeiten und fand das spannend und gut. Aber in dem Moment, wo ich mich an den Computer setzen sollte, um dann diese Hausarbeit irgendwie aufs Papier zu bringen, dann hatte ich echt eine Blockade. Es fiel mir so schwer, einfach was aufs Papier zu schreiben. Und leider ging es mir zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Abschlussarbeit fertigstellen sollte, genauso. Ich hatte schon ziemlich viel dafür gelesen und ziemlich viel auch versucht vorzubereiten, vorzudenken natürlich. Das ist ein größeres Projekt gewesen. Aber dann sich hinzusetzen und dieses Ding auf Papier zu bringen, das war eine richtig krasse Herausforderung. Und ich gestehe, hauptsächlich habe ich es geschafft, weil Julia vorbeigekommen ist und weil sie mich 2 Tage lang von morgens bis abends unterstützt hat. Sie hat für mich Essen gekocht, sie hat gesagt, hier geh mal kurz duschen oder keine Ahnung, eine kurze Pause zu haben und sie hat vor allem meine wüsten Gedanken manchmal, die ich versucht habe hinzuschreiben, nochmal genommen und vielleicht nochmal ein bisschen aufgepeppt, sage ich mal, noch einen Satz mehr, damit ich vielleicht noch ein paar Wörter mehr hinbekomme, um dann den Abschluss auch zu schaffen. Und das war für mich, als ich darüber nachgedacht habe, was bedeutet es, miteinander unterwegs zu sein, einer der krassesten Dinge, die ich erlebt habe. Und ich habe sie geheiratet, Leute, ne? Also nicht deswegen, aber auch deswegen. Einfach auch ihr Herz da, ne? Aber das ist eine der Dinge gewesen, warum es sich lohnt, miteinander unterwegs zu sein oder auch zu sagen, ey, es ist nicht immer leicht oder zuzugeben, sich vielleicht einzugestehen, dass man auch Hilfe braucht oder dass man verletzt ist, dass man Sünde hat, die bekannt werden muss. Aber in dem Moment, wo ich eingestanden habe, ich schaffe es nicht alleine sozusagen oder ich bin einfach hilflos, dann ist auch der Moment gekommen, dass ich Hilfe erfahren habe. Und das ist das Coole, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir wirklich einander helfen können in den unterschiedlichsten Dingen. Oder immer wenn ich an Gemeinde denke, dann gibt es ganz viele Leute, die sich sehr stark engagieren und einbringen. Und wenn ich an Gemeinde denke, gibt es natürlich auch in dieser Gemeinde ganz viele Leute, mit denen ich ganz viel unterwegs bin, die ganz viel tun. Aber in meiner alten Gemeinde gab es einen Jugendlichen, der hieß Yoshi. Und der hat mich wirklich beeindruckt. Der war immer da. Der hat von morgens bis abends gemacht und getan und er wusste, wenn man irgendwo alleine ist, ist er dabei gewesen und keine Ahnung. Also auch da, so ein Yoshi braucht jeder irgendwie und er kommt in ganz vielen Personen vor. Ja, einfach Leute, die merken oder die einfach da sind und helfen und tragen, wenn die Last gerade sehr groß ist. Und ich bin total dankbar, jetzt auch ganz kürzlich einfach mit euch zusammen unterwegs sein. Und ich bin nach wie vor einfach tief bewegt, wie wir als Gemeinde gerade in diesem Prozess, dass wir überlegt haben, uns auch um dieses zur Verkauf stehende Gebäude der Baptisten, der ehemaligen Baptistengemeinde zu bewerben, dass wir doch hier zusammengestanden haben, dass wir bei aller Kontroverse, bei aller Anspannung und bei allem Nervenflattern in mir doch hier zusammen waren und zusammen getragen haben, zusammen bewegt haben mit allen unterschiedlichen Facetten, die es so gibt. Und mich hat das auch im Nachhinein einfach noch zutiefst bewegt und total dankbar gemacht, zu sehen, es passiert ein Miteinander. Man ist auch da gemeinsam unterwegs. Ich bin total dankbar für unsere Gemeindeleitung hier, von der ich auch wirklich viel Unterstützung erfahre. Ich habe zu Markus immer gesagt, auch jetzt an den Abenden, wo ich hier vorne stand, die moderiert habe und euch versucht habe, mit reinzunehmen, allein, dass er dann noch neben mir stand und ich nicht alleine vorne stand, sondern noch jemand hatte, an den ich mich zur Not hätte klammern können, war für mich eine Stütze. Und das braucht gar nicht viel. Also mal abgesehen davon, dass Markus echt ein guter Typ ist, es braucht gar nicht viel. Seine Gegenwart allein hat mir schon Mut gemacht. Ich stehe hier nicht alleine vorne. Allein das war mir schon eine Stütze, eine Hilfe. Und dazu braucht es nicht viel. Aber manchmal braucht es viel, vielleicht zu sagen, was in mir ist, was mein Wunsch ist. Aber wenn man es kommuniziert nach außen trägt, dann kriegt man auch so viel zurück im Miteinander. Eine Stelle, die mich sehr bewegt und die sehr passend ist zu diesem Thema, die ist ganz bekannt und die steht im Markus-Evangelium Kapitel 2 und viele von euch werden sie bestimmt kennen, ich möchte sie jetzt auch gleich lesen. Da geht es darum, dass ein Gelähmter von Freunden auf einer Matte zu Jesus gebracht wird und zwar, indem sie ein Dach kaputt machen. Und wie genau diese Stelle lautet, die wollen wir jetzt einmal zusammen lesen. Markus Kapitel 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Und es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Und während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Und da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Und Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Und alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. Ja, Gottes Wort. Total treffend, miteinander unterwegs. Diese Geschichte steht am Anfang des Markus-Evangeliums und Jesus war gerade so um den See Genezareth umhergewandert und hat schon Wunder getan und überall, wohin er kommt, da laufen und strömen die Leute zusammen. Und wir lesen hier, dass er zurückkehrte und wieder in das Haus nach Kapernaum zurück. Und wir wissen nicht genau, wessen Haus das war. Es gibt verschiedene Vermutungen. Die einen sagen, das könnte das Haus von Simon und Andreas gewesen sein, zwei seiner Jünger, die dort gelebt hatten. Und andere vermuten, dass Jesus vielleicht dort irgendwie ein Haus hatte, in dem er sich aufgehalten hat, in dem er zurückgekehrt ist. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall kommen da diese Leute hin und es ist richtig viel los. Die Häuser hatten früher so Flachdächer und waren entweder aus Reisig und Lehm oder auch aus Lehmziegel gemacht. Und diese Leute erdreisten sich und machen da ein Loch in dieses Dach. Könnte man ja auch sagen, also wenn das wirklich das Haus von Simon und Andreas oder auch von Jesus selber gewesen ist, was fällt denen ein? Jetzt haben wir hier ein Dach, was kaputt ist, das tut niemandem gut. Allein das könnte ja schon diese Sündenvergebung irgendwie nötig machen. Aber ja, was zeigt dieses Thema auf? Also was zeigt es auf? Die vier Männer kommen und tragen einen Gelähmten hin zu Jesus. Das Beste, was diesen Männern einfällt, um ihrem wahrscheinlich irgendwie befreundeten oder verwandten Menschen zu helfen, der gelähmt ist, ist, ihn zu Jesus zu bringen. Und einer alleine, der wird es schwer haben, diesen Gelähmten in seiner Matte zu tragen. Deswegen fragt er um Hilfe und es finden sich vier Leute, die bereit sind, mit anzupacken und ihren Freund, den Verwandten, wen auch immer, zu Jesus hinzutragen. Allein dieses Bild berührt mich zutiefst. Was bedeutet es, wenn wir Gemeinschaft leben, die so aussieht, dass wir einander zu Jesus hintragen und vielleicht sogar mal auch im übertragenen Sinne, wenn wir gerade keine Kraft haben oder es nicht schaffen, alleine zu Jesus zu kommen. Wie wichtig ist Gemeinschaft? Dass wir vielleicht nicht, wenn wir jetzt nicht gelähmt sind und es nicht offensichtlich ist, dass wir vielleicht diese Hilfe benötigen, dass wir trotzdem Leute um uns herum haben, denen wir kommunizieren können, die mitbekommen, dass wir es gerade nicht von alleine schaffen, zu Jesus zu kommen. Wir brauchen Gemeinschaft, um einander zu Jesus zu tragen. Und manchmal reicht nicht eine Person aus. Manchmal gibt es Themen in unserem Leben, wo wir sagen, ey, lass uns als Gemeinde zusammenkommen und beten. Lass uns in einer Kleingruppe zusammenkommen und füreinander einstehen, füreinander vor Gott eintreten. Wir lesen hier in dieser Geschichte gar nicht davon, dass die Freunde, als sie diese Matte herunterlassen, jetzt noch runterschreien, ey Jesus, hier übrigens, der ist gelähmt und du sollst ihn jetzt heilen. Sondern es war ganz klar, warum die Leute ihn zu Jesus gebracht haben. Es war klar, worum es irgendwie ging. Fasziniert hat mich auch, dass Jesus diese Freunde, diese vier Leute da oben anschaut und dass er erkennt, dass sie Glauben haben. Also woran erkennt man denn, dass jemand Glauben hat? Das ist für mich schwer zu sagen. Wie viel Glauben hast du denn jetzt, Julia? Hast du 100.000 Glauben oder 1 Million Glauben? Oder ich weiß nicht, es ist schwer für uns zu bemessen, welcher Glaube in uns drin ist. Aber Jesus schaut diese Männer an und erkennt diesen Glauben, dass sie diesen Gelähmten zu ihm gebracht haben. Sie müssen nichts sagen. Jesus weiß sowieso, worum es geht. Ich glaube, der Glaube wird hier ganz klar sichtbar, weil diese Männer überzeugt sind, dass Jesus das Beste ist, was diesen Menschen passieren kann. Weil sie doch irgendwie Zuneigung verspüren. Da ist irgendwie sowas, was man Nächstenliebe bezeichnen könnte, was sie dazu motiviert, sich auf den Weg zu machen, um ihren Kumpel, wie auch immer, zu Jesus zu bringen. Und ich glaube, dass es auch nicht immer so einfach ist oder dass es auch nicht bedeutet, dass diese vier Leute jetzt die Priester waren, die sowieso dazu da angestellt waren, sich um die Leute zu kümmern oder Sozialarbeiter oder ähnliches, sondern ich glaube, diese Leute, von denen wir eigentlich nicht mehr wissen, das können du und ich sein. Du und ich, die ganz normal in unserem Alltag stehen, die wir jeder ganz viel Last zu tragen haben. Sei es auf der Arbeit, die uns viel Kraft, Konzentration kostet, wo wir uns abmühen, wo wir das nötige Geld auch verdienen, vielleicht für unsere Familie. Auch unsere Familien, die möchten auch Zeit und Aufmerksamkeit haben. Da wollen wir uns genauso mit vollem Eifer und Herzen einbringen. Und dann gibt es bei jedem von uns irgendwie auch Sorgen und Nöte, Krankheiten, schwierige Situationen, was auch immer. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwie auch beschäftigt ist, jeder von unser eigenes Päckchen zu tragen hat. Und trotzdem glaube ich, dass genauso wie wir ganz normale Leute mit unseren Nöten und Herausforderungen herausgefordert sind, in Gemeinschaft unterwegs zu sein, damit das möglich wird, wie hier beschrieben wird. Dass sie es möglich ist, trotz der eigenen Lasten nicht nur auf sich zu schauen, sondern sogar darüber hinaus zu schauen in die Gemeinschaft hinein, was braucht der andere. Um das mitzukriegen, da müssen wir miteinander unterwegs sein, miteinander auf dem Weg sein. Eigentlich in dem ersten Moment, wo ich die Geschichte gelesen habe, habe ich kurz gedacht, also aus heutiger Perspektive betrachtet, ist es ja schon etwas Unerhörtes, dass Jesus in dem Moment, wo dieser Gelähmte runtergelassen wird und alle Leute sagen, oh ja klar, jetzt will dieser Gelähmte geheilt werden und Jesus soll dieses Wunder tun, dass Jesus erstmal anders reagiert, als wir denken. Er reagiert nicht als erstes mit dem Heilungswunder, sondern er sagt, deine Schuld, deine Sünde sind dir vergeben. Manchmal aus heutiger Sicht könnte man denken, oh Jesus, das war jetzt ja nicht so sensibel und nicht so sozial, jetzt vielleicht diese augenscheinliche Not erstmal zu begegnen. Aber Jesus begegnet ihm in der grundlegenden Not. Auch letzte Woche habe ich schon kurz darüber gesprochen, dass wenn unser Herz, mit unserem Herzen was nicht stimmt, sowohl physisch als auch im übertragenen Sinne, wenn wir von unserem Herzen, von uns als Mensch, von mir als Wesen sprechen, dass wenn mit dem einen oder mit dem anderen etwas nicht stimmt, dass das Auswirkungen haben kann auf den jeweiligen anderen Part, sei es das physische oder sei es das seelische. Wenn mit der Seele etwas nicht stimmt, kann das auch auf unser physisches Herz Auswirkungen haben, auf unsere Gesundheit. Und genauso kann auch eine wirkliche Krankheit am Herzen natürlich auch physische Folgen haben. Also das ist miteinander verwoben. Und wir wissen nicht, was bei diesen Menschen ist, aber Jesus begegnet ihm erstmal mit einem sehr grundlegenden und wesentlichen Punkt. Er vergibt ihm die Schuld. Er setzt ihn frei, dass zumindest in seinem Inneren, sein Wesen, sogar für die Zukunft hin, er wirklich frei ist. Auch wenn der Körper vielleicht in diesem Moment noch nicht geheilt ist und vielleicht manchmal auch als Gefängnis bei einem Gelähmten angesehen werden könnte, das, was Jesus ihm als allererstes schenkt, ist Frieden, innere Heilung. Und eigentlich war das, dass Jesus ihm die Schuld vergeben hat und ihn losgesprochen hat von aller Sünde, von aller Schuld, die in seinem Leben ist, das viel, viel Größere, was Jesus tun konnte. Gott ist der allmächtige Gott, der diese Welt geschaffen hat, der ein Wort spricht und es geschieht, ein Wort spricht und aus dem Nichts kommt etwas in die Existenz. Ich glaube, für Gott ist es eigentlich ein kleines, den Körper zu heilen. Aber es kostete Jesus Christus einen schmerzhaften Tod am Kreuz dafür, dass er uns die Schuld vergibt und dass wir gerecht gesprochen werden und dass wir wieder in Beziehung mit Jesus leben können, in Beziehung zu Gott stehen können. Eigentlich hat Jesus das viel Größere zuerst getan und zum Schluss kam, um das Unsichtbare vielleicht für uns Menschen noch mal sichtbar zu machen, auch diese sichtbare Heilung dazu. Die Schriftgelehrten, die dabei sind, die fragen sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eins der größten Dinge, die damals, oder der schlimmsten Dinge, die damals irgendwie so möglich waren, Blasphemie, also Gotteslästerung. Und das Schlimmste davon ist, sich selber irgendwie als Gott zu erklären. Und genau das tut hier Jesus. Jesus sagt hier von sich, ich bin Gott und ich kann Schuld vergeben. Und er hat auch recht. Jesus ist Gott und Jesus ist imstande, uns die Schuld zu vergeben. Er hat es selbst am Kreuz getan. Aber für die Pharisäer in der damaligen Zeit war das noch unerhört. Sie konnten das schwer glauben, dass wirklich Jesus dieser verheißene Retter sein soll, dass er wirklich Gott in Person ist. Und doch, wenn wir uns diesen Text genau auch im Griechischen ein bisschen anschauen würden, dann würden wir Anklänge finden zum Alten Testament, zum Beispiel zum Buch Daniel, wo über den Menschensohn verheißen wird. Menschensohn ist der Begriff, der im Markus-Evangelium immer wieder vorkommt, den Jesus gebraucht und um immer wieder auch zu zeigen, hier, ich bin dieser verheißene Menschensohn, ich bin der Messias. Und im Buch Daniel lesen wir eine Prophezeiung davon, wie der Menschensohn von Gott sozusagen die Macht bekommt, autorisiert wird, um auch hier in dieser Welt die Herrlichkeit und die Autorität Gottes zu repräsentieren. Jesus repräsentiert Gott hier auf dieser Welt. Was war das für ein Moment? Dieser Gelähmte, als er aufstand, die Lichtstrahlen fielen durch das Loch im Dach herunter auf ihn. Staub wirbelte herum, weil so viele Menschen an waren und ganz unruhig hin und her sich bewegten. Der Gelähmte, der hüpfte und jubelte und sich darüber freute, dass er wieder gehen konnte. Und seine Freunde da oben in der Öffnung, die runterjohlten, yeah, Jesus hat es wirklich getan, er kann wieder gehen. Richtig cool. Und dann die Pharisäer, die ihre Stirn runzeln, nachdenken. Starker Moment, starke Story. Was können wir für uns, für unser Miteinander daraus mitnehmen? Das Erste und Wichtige finde ich, das, worum es hier natürlich im Text auch geht, was durch die Pharisäer deutlich wird. Wer ist dieser Jesus? Jesus ist Gott, der auf die Welt gekommen ist, um mit uns Menschen unterwegs zu sein und der alles tut, damit wir in Kontakt mit Gott stehen, der unsere Schuld vergibt, der unser Herz wieder heilen und wiederherstellen kann, der uns Perspektive und Hoffnung gibt. Jesus ist der verheißene Menschensohn, der angekündigt wird und jetzt wirklich da ist. Und dass viele von uns, die wir hier sitzen, haben erlebt, dass diese Begegnung mit diesem Menschensohn einen Unterschied macht. Dass Herzen und Wunden geheilt werden können. Und diese Erfahrung, auch dass Schuld vergeben wird, das führt uns hoffentlich auch dazu, dass wir das, was wir erlebt haben, genauso unseren Mitmenschen wünschen. Davon weitergeben, weitererzählen. Ich habe ein neues Herz bekommen. Ich habe Perspektive von Gott gekriegt. Und das wollen wir auch weitertragen. Das wollen wir leben. Und ganz praktisch kann das werden, indem wir einander zu Jesus hintragen. Ich finde, gerade wenn es darum geht, auch seine Schwäche zu artikulieren, seine Schwäche auszudrücken, vielleicht Schuld zu bekennen, etwas ans Licht zu bringen, dann können wir das natürlich alleine mit Gott tun. Wir können zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. Und Gott wird das auf jeden Fall auch tun. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt, dass Schuld und Sünde, auch gerade wenn sie vielleicht immer wieder mal auftritt, und wenn man dann immer wieder zu Gott kommt, dass manchmal dieses Gefühl, ist das nicht ein Stück weit selbstgerecht? Wenn ich immer wieder hingehe und dann auch meine Schuld abgeben kann, und ja, ich glaube daran, dass Gott es tut, Im Altertum waren manche Könige und manche wichtigen Leute, die auch religiös waren, sage ich mal, ganz schlau und pfiffig unterwegs. Die haben in Saus und Braus gelebt, Sünden begangen, noch und nöcher, wie ja alles mitgenommen, was geht, sag ich mal, um ein ausschweifendes Leben zu genießen, was vielleicht nicht ganz so im Sinne Gottes gewesen ist. Und sie haben angefangen, sie hatten einen Priester in der Nähe, dass wenn es mal daran kommt, dass sie sterben könnten, dass sie dann noch schnell die letzte Beichte in Anspruch nehmen könnten. Und dann kurz bevor sie sterben, dann können sie ja sagen, das tut mir leid und dann ist alles gut. Das waren sehr schlaue, durchfuchste Leute, finde ich ja irgendwie, die sagen, ey, ich reiß das alles mal aus, tu, was ich will und ich habe ja immer einen Priester in meiner Nähe und wenn es dann darauf ankommt, kann ich ja immer noch die Beichte ablegen und dann ist alles gut. Ein sehr menschlicher Gedanke. Gott schaut ins Herz. Ich glaube, dass wenn wir auch mit unseren Schwächen, wenn wir mit unserer Schuld offen umgehen können oder zumindest im engen Kontakt, im Zweiergespräch auch Dinge aussprechen können, dass dadurch auch schon die Macht gebrochen wird. Weil es gibt einen Widersacher, der Erfahrung hat, der weiß, wie er mit Schuld umgehen kann, der uns mit Scham bedrücken kann, dass wir voller Scham und Schuldgefühl unterwegs sind und es nicht trauen, uns zu offenbaren, der schlechtes Gewissen schenken kann und in dem Moment, wo wir etwas aussprechen, vielleicht auch vor einer anderen Person, kommt etwas ans Licht. Es kann Licht hineinkommen in Dunkelheit und die Macht wird auch gebrochen von so einer Scham. Deswegen lohnt es sich, gemeinsam unterwegs zu sein und Leute um sich zu haben, mit denen man ehrlich sein kann. Wo man weiß, es geht nicht um mein Ansehen der Person oder das wird irgendwie dadurch in Verruf gebracht oder sonst irgendwie, sondern weiß, wir stehen alle als Kinder vor Gott. Keiner ist besser oder schlechter als der andere, sondern wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir Dinge ans Licht bringen können, damit Scham und sonstige Sachen uns nicht bedrücken und vielleicht wieder in eine Teufelsspirale geraten lassen. Wir lesen im Jakobusbrief, ein Brief, der geschrieben wurde an die Christen, die Jesus schon nachfolgten, die als Jünger unterwegs waren und was so eine Anleitung bietet, wie man auch unterwegs sein kann im Miteinander. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und an diesem Beispiel von diesem Gelähmten können wir sehen, dass es ganz praktisch funktioniert. Wenn wir manchmal nicht selber können vor Gott, vielleicht manchmal nicht die Worte finden, vielleicht ohnmächtig sind, uns nicht in der Lage fühlen, uns aufzuraffen, aber Leute um uns herum haben, die sagen, ich trag dich im Gebet vor Jesus hin. Ich habe vielleicht mehr Glaube als du gerade in deiner Situation, dass Gott eingreifen kann. Und vielleicht nicht nur sogar mit einer Person, sondern mit mehreren Personen ins Gebet gehen. Was kann dadurch alles passieren? Ich glaube, dadurch kann Heilung noch mal mehr passieren, wenn wir das mit in die Gemeinschaft bringen, wenn wir es gemeinsam vor Gott hinhalten, wenn wir gemeinsam uns finden vor Gott im Gebet und flehen. Ich glaube, da liegt Verheißung drin. Der Galaterbrief spricht davon, da steht, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die, die euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss man aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Aber helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, ich bin übrigens der Pastor. Nein, obwohl er es in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Sorry. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Und dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Und Leute, das ist das wieder, was uns vereint. Dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Aber ich glaube, da kommen diese Sprichwörter, gemeinsam ist eine Last viel schneller zu bewerkstelligen. Das richtige Sprichwort fällt mir gerade nicht ein. Aber es gibt so ein Sprichwort. Das wird auf jeden Fall wahr. Johannes 3, Vers 21. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Ja, es ist wichtig, dass wir Dinge ans Licht bringen, dass wir nicht isoliert bleiben mit dem, mit unserer Schuld, mit unserer Scham, sondern ich glaube, dass Gott uns bewusst in Gemeinschaft gestellt hat und sich dabei was gedacht hat, dass wir miteinander Lasten tragen können. Ja, Stolz, auch noch so ein Thema, sich keine Blöße geben wollen. Ja, und Jesus nachzufolgen, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Glauben zu wagen. Jesus nachzufolgen bedeutet, mit Gott in Beziehung zu sein und mit unseren Mitmenschen. Bedeutet, sich nicht nur auf sich zu schauen, sondern tatsächlich auch in die Gemeinschaft zu gehen, sich dem auszusetzen. Und derjenige, der immer dafür zuständig ist, derjenige, der nur imstande ist, Herzen zu heilen, Schuld zu vergeben, ist Jesus Christus. Nur, ja, wenn wir auch ins Gebet gehen, im ersten Johannesbrief lesen wir auch davon, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns heilt von aller Ungerechtigkeit. Und das sagt ein Gott, der auch im Alten Testament schon gesprochen hat. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Dazu will ich uns einfach einladen und uns ermutigen, anhand von dem, was wir auch hier in dieser Geschichte sehen und lesen können, dass es uns ein ganz modernes Beispiel sein kann, wie Gemeinschaft und Miteinander aussehen kann. Jeder hat seine Lasten und Probleme, aber in der Gemeinschaft ist es möglich, weiter vorwärts zu kommen. Ist es möglich, dass keiner auf der Strecke bleibt? Ist es möglich, Ressourcen zu teilen, Manpower, Womanpower zu teilen und vor allem gemeinsam vor Gott zu gehen, sich gemeinsam in Gottes Gegenwart zu tragen, gemeinsam einander zu ermutigen, immer wieder hinzugehen zu dem, der uns ein neues Herz schenken möchte. Und im Zweifelsfall jemanden dorthin zu schleifen, sollte doch nur ein 1:1 sein und wir den nicht heben können, wie auch immer es aussehen kann. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses coole Beispiel aus deinem Wort, von dieser coolen Begebenheit, die wir lesen dürfen und die uns herausfordert und die uns Mut macht, die uns zeigt, wer du bist, dass wir unser Vertrauen in dich setzen, Jesus, der alles zu tun vermag, der heilen kann und der sogar dafür gestorben ist, dass meine Schuld vergeben ist, dass ich Perspektive habe. Hab Dank dafür. Und ich danke dir für dieses Beispiel, was uns aufzeigt, Herr, was bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Was mich persönlich herausfordert in meinem Alltag mit meinen ganzen Gedanken und Nöten und Sorgen, doch nicht darin zu verharren, sondern die Gemeinschaft zu suchen und auch auf den anderen zu blicken, Herr. Herr, es ist manchmal so schwer, auch diese Gemeinschaft zu leben und sich selbst manchmal zu überwinden. Herr, und ich bete um deine Gnade. Ich bete, dass du mich und dass du uns überfließen lässt, Herr, indem du uns zeigst, Herr, wie groß deine Gnade und Erbarmen für mich persönlich ist. Und dass ich aus Grund dieser Freiheit heraus voll bin, das auch auszustrahlen und einander zu helfen, einander zu sehen und wahrzunehmen, zu dir zu tragen, Herr, füreinander einzustehen im Gebet. Herr, und ich bitte dich in diesem Jahr ganz neu, dass du uns hilfst, dass wir das hier in dieser Gemeinschaft miteinander leben können, Herr. Dass wir ganz neu aus der Beziehung mit dir heraus leben können, Herr. Ganz neu Heilung erfahren dürfen durch die Beziehung mit dir, aber auch mit anderen Menschen, mit denen wir hier zusammen unterwegs sind, Herr. Hab Dank, dass du gewollt hast, dass wir auch in Gemeinschaft unterwegs sind, dass da Verheißung drin liegt, dass auch darin wir Trost und Heilung finden können, dass wir einander vor dich kommen können, Herr. Dass wir einander Schuld bekennen können und Vergebung zusprechen können, weil du uns vergeben hast, Herr. Herr, ich wünsche mir so, dass wir das ein Stück weit dieses Jahr mehr erleben und sehen können, Herr. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns stark machst, dass du unsere Herzen stark machst für Beziehungen in ganz vielen Aspekten, Herr. Lass du unsere Wunden heilen, Herr. Lass du es möglich machen, dass wir neu erfahren dürfen, dass es sich lohnt, mit dir unterwegs zu sein und im Miteinander, dass wir Schritte miteinander gehen können und wagen können, Herr. Ja, hilf du uns dabei, Herr. Hab Dank, dass du der verheißene Menschensohn bist, der Schuld vergeben kann und heilen kann, äußere und innere Wunden, der uns Hoffnung, Perspektive und Liebe schenkt. Amen.